Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Willkommen zu unserem Gespräch heute mit dem Thema Christinnen für Zusammenhalt in Ostdeutschland. Umgang katholischer Einrichtungen mit wachsender Polarisierung ist der Untertitel sozusagen. Ich stelle mich kurz selber vor. Mein Name ist Ruth Reinhold-Hesse. Ich komme selbst aus Leipzig, bin seit 2 Jahren Redakteurin bei der katholischen Zeitschrift Tag des Herrn. Die erscheint in den 5 Bistümern im Osten Deutschlands und ich bin selbst evangelische Christin. Die Veranstaltungsreihe mitten in Erfurt, Präsentation des Bistums, will hier einen gezielten Blick auf Ostdeutschland Bistümer und auf die ostdeutschen Bundesländer richten. Und unser Thema heute zur Polarisierung der Gesellschaft und eben den Zusammenhalt will ich eigentlich so ein bisschen das Augenmerk setzen auf Best-Practice-Beispiele, also schauen, wo läuft es in der Praxis gut? Wo haben wir im Osten vielleicht auch etwas gelernt, was aus unserer Situation heraus besonders ist, was wir auch Christen aus ganz Deutschland weitergeben können. Dazu begrüße ich auf dem Podium hier Frau Dr. Daniela Scheider-Immerreiter. Von Ihnen aus gesehen fange ich jetzt mal ganz rechts an. Sie ist die Leiterin des katholischen Büros in Sachsen und wird nachher auch ein bisschen mehr über eine bestimmte Aktion erzählen. Die nennt sich Für alle mit Herz und Verstand. Als nächster Reinhard Salzmann, Vorsitzender des Katholikenrats Erfurt. Er hat mir im Vorgespräch erzählt, dass er den Katholikenrat als Spiegel der Gesellschaft erlebt und in der wir leben. Und da stellt sich doch auch die Frage, wie reagieren wir auf extreme Positionen, wenn wir in der Diskussion sind, wenn wir reden über Themen. Wir sind nämlich nicht so einheitlich christlich, alle über einen Kamm zu scheren. Volker Liebert ist Teamleiter der Caritas in der Beratung und Betreuung Gera Altenburg, tätig in der Migrationsberatung. Und mit ihm habe ich im Vorgespräch versucht herauszufiltern, wie kann Flüchtlingsarbeit und Integrationshilfe Polarisierung überwinden. Da wird er auch ein bisschen aus der Praxis erzählen. Dann hatte ich eingeladen Josefine Kötteritsch, die einen christlichen Kindergarten in einem Brennpunktviertel in Leipzig leitet, den St. Marien-Kindergarten Leipzig-Grünau, die hat heute Morgen leider, weil das Kind krank ist, abgesagt. Und ich hoffe, ich habe einen guten Ersatz. Vielen Dank, dass Sie so spontan zugesagt haben. Und hier mit auf dem Podium sitzen Martin Hahn, er ist Schulsozialarbeiter in Gotha, angestellt vom Diakoniewerk und selber arbeitet aus dem Hintergrund heraus, weil er selbst engagierter Katholik ist und hat das quasi so ein bisschen als Schablone für seine Arbeit immer im Kopf und das ist seine Motivation. Da wird er uns auch einiges Konkretes erzählen. Bin ich selber auch gespannt. An den Anfang möchte ich nochmal das Bischofspapier zitieren, das schon viel diskutiert worden ist. Ich möchte es einfach nochmal in Erinnerung rufen, gar nicht so viel darauf jetzt näher eingehen, aber es beschreibt nochmal ganz gut die Stimmung. Und zwar schreiben die Bischöfe in ihrer Erklärung, Deutschland durchlebt eine turbulente Zeit. Die Stimmung ist aufgewühlt und die Gesellschaft polarisiert. Ein wachsender Teil der Bevölkerung lässt sich von rechtsextremistischen oder rechtspopulistischen Bewegungen ansprechen. Wir sehen mit großer Sorge, dass sich radikales Denken verstärkt und sogar zum Hass auf Mitmenschen wird. Aber sie schreiben eben weiter mit einer ganz klaren Haltung. Wir sagen mit aller Klarheit, völkischer Nationalismus ist mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar. Rechtsextreme Parteien und solche, die im Rande dieser Ideologie hochrangen, können für Christinnen und Christen daher kein Ort ihrer politischen Betätigung sein und sind auch nicht wählbar. Überdies die Verbreitung rechtsextremer Parolen mit einem Haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche unvereinbar. Das vielleicht so ein bisschen als im Hinterkopf zu behalten. Christin für Zusammenhalt in Ostdeutschland. Wie gehen katholische Einrichtungen mit wachsender Polarisierung um? Polarisierung ist gerade so ein Schlagwort, was sehr oft verwendet wird, auch von den Medien. Und ich habe mir die Frage gestellt, was genau beschreibt denn Polarisierung? Was ist Polarisierung? Und vielleicht können wir da auch zusammen mal überlegen, wo gibt es Beispiele in der Praxis, die wir erleben in unserem beruflichen Umfeld, wo erleben wir Polarisierung? Hat da jemand so ein konkretes Beispiel, wie Meinungen auseinandergehen?
Da fällt mir erst ein spontan ein. Also Polarisierung ist es schon, wenn ich im Katholikenrat, wie gesagt, ich bin der Vorsitzende für den Katholikenrat Erfurt, nach einer Vollversammlung von jemandem ein Papier bekomme, in dem der Klimawandel geleugnet wird. Und die Aussage kommt, der Klimawandel kann auch was Grünes, kann auch was Gutes bewirken, Afrika wird grün. Da sage ich, 99% aller Wissenschaftler sind der Meinung, der Klimawandel ist existent. Und 1% sagt, ich habe da Bedenken. Das ist schon Polarisierung. Und wie gehe ich damit um? Bleibe ich da ruhig? Wie gehe ich damit?
Da können wir dann gleich näher noch dazu überlegen, wie gehe ich damit um? Für ein anderes zum Beispiel aus seinem Arbeitsumfeld, wo er Polarisierung erlebt.
Sie haben ja gerade schon etwas angesprochen, das Wort der Bischöfe. Und das Wort der Bischöfe muss ja und findet ja zum Glück auch Widerhall bei den Christinnen und Christen in ganz Deutschland und auch in den Gemeinden. Und da erlebe ich durchaus, dass das polarisiert aufgegriffen wird. Also dass sehr unterschiedliche Meinungen da sind. Es geht bis dahin, dass es teilweise vermieden wird, das zu diskutieren, weil man genau weiß, dann bricht das eben auf, dann wird deutlich, dass es sehr unterschiedlich gehört wird. Also das kann eben reichen von, ich bin so dankbar, dass es die Bischöfe gesagt haben, weil das stärkt mir den Rücken in meiner eigenen Argumentation, bis dahin zu sagen, das steht den Bischöfen nicht zu, das so zu formulieren, dass in der Spitze dann, das schließt ja Christinnen und Christen dann aus der Gemeinschaft. So. Und das ist erstmal das ist sehr weit voneinander entfernt. Und wenn es vermieden wird, ist es natürlich schade, also das vermieden wird, es zu diskutieren. Aber auch wenn es diskutiert wird, ist es natürlich eine Anspannung und auch eine Zerreißprobe für eine Gemeinde. Ich glaube, dass es sich lohnt, es zu diskutieren, aber da können wir vielleicht noch drauf eingehen. Aber trotzdem ist es erstmal herausfordernd, weil es schon deutlich macht, wir sind eigentlich eine Gruppe, die vielleicht von sich annimmt, wir haben gewisse Gemeinsamkeiten, uns hält etwas zusammen, und das ist ja auch so. Und gleichzeitig merken wir in so ganz bestimmten Positionen, und hier betrifft es uns im Kern, geht es ganz weit auseinander. Das haben wir ganz alltäglich, glaube ich, inzwischen.
Ich gebe mal das Mikro weiter.
Ich würde mal einen Schritt zurückgehen wollen. Als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, habe ich mir mal so Gedanken gemacht, was ist Polarisierung? Leben wir jetzt in einer polarisierten Gesellschaft, in einer gespaltenen Gesellschaft oder in einer zerrissenen Gesellschaft? Mein erster Impuls war, ja, es ist so. Dann habe ich mich mal ein bisschen theoretisch mit beschäftigt. Kann sich eine Gesellschaft spalten? Kann sie zerrissen werden? Da gibt es viele Soziologen, die sagen, das geht gar nicht, wo ich dann erstmal gestutzt habe. Und dann möchte ich mal was Positives auch sagen. Ich habe mal ein Zitat gefunden von einem Philosophen, Michael Antrik, der sagt, dass in den Medien auch immer herumgeistert, dass es eine gespaltene Gesellschaft gibt. Und er sagt, es gebe zwar Spaltungsprozesse, doch wir haben es in der Hand, diese Prozesse zu bremsen. Und das ist ja erstmal was Positives. Und wenn ich jetzt mal, sage ich jetzt mal, die Entwicklung sehe, die politischen Entscheidungen, am Wochenende, ich komme aus der Region Ostthüringen, dann geht es ans Eingemachte. Stichwahlen. Und ich will jetzt noch nicht so ins Detail reingehen, aber wir haben in einer kleinen Stadt verschiedene Einrichtungen, auch eine Aufnahmeeinrichtung für ukrainische Flüchtlinge. Das ist ja jetzt aktuell die absolute Zielgruppe, die angegangen wird von vielen Seiten. Und da haben sie, wenn man sagt, Spaltung der Gesellschaft gibt es nicht, zwei Parteien, ich nenne den Namen nicht, extreme Parteien zusammen 47%, das macht mir Angst. Also wer dann sagt, das ist keine Spaltung, keine Polarisierung, alles hieß, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, der war fertig gestern, der war geknickt, ein junger Mann, total fertig und der hat Angst. Und deswegen denke ich mal, dürfen wir den Kampf noch nicht aufgeben. Also wenn das wirklich so ist, dass das ein Prozess ist, die Spaltung ja noch nicht abgeschlossen ist und wir etwas dagegen tun können, dann sollten wir den Kampf noch nicht aufgeben.
Haben Sie noch ein konkretes Beispiel, was Sie in Ihrer Schule erleben? Gibt es da Meinungen, die stark auseinandergehen oder sind die noch nicht so spürbar?
Ja, es gibt auch in der Schule Meinungen, die auseinandergehen. Ich habe aber mehr auch so auch im privaten Umfeld und auch in der Gemeinde, wo wir, sage ich mal wieder, ja, wo ich selber an meine Grenze komme, wo ich denke, gerade auch die Spaltung der Gesellschaft, wo ich mich immer wundere, diese Verfestigung, wenn man halt mit Menschen redet, wie kommt man auch ins Gespräch, wie schafft man es auch, Meinungen auszutauschen. Und da merke ich halt auch, da auch eine entsprechende Haltung zu entwickeln und immer wieder auch zu sagen, wir kommen ins Gespräch. Das entscheiden populistische Meinungen letzte Woche erst auch auf Dörfern, wo ich gehört habe, von Gewerbetreibenden, Windenergie macht krank. Wir müssen uns um unsere Kinder kümmern, aber die Windräder, die nutzen überhaupt nichts. Wir brauchen eine deutsche Leitkultur, war mein Thema. Ja, ich bin aber nicht rechts. Das war so die erste Aussage, das hat immer noch komisch gesagt. Also das sind so Meinungen, wo man es mal auch sich, ich sag mal, ja, das anhören muss, ins Gespräch kommen muss, dann aber auch vielleicht akzeptieren, ich komme erst, wenn ich weiter. Und jetzt nochmal darauf zu kommen, bei mir in der Schule, muss ich ehrlich sagen, ich arbeite im Förderzentrum. Und im Förderzentrum sind Schüler, sag ich mal, schon schon hauptsächlich auch aus sozial schwachen Familien, wo ich merke, dass ihre Meinung oftmals auch vom Elternhaus, die sie mitbringen. Und wo ich aber denke, hier können wir ansetzen, um da auch zu arbeiten, daran zu arbeiten, noch besser auch zu arbeiten, gerade auch in präventiver Arbeit, in Projekten, wo wir hier auch aufklärt über ganz viele Dinge und dem entgegenwirkt. Wie zum Beispiel eine Aussage, naja, bald leben hier fast nur Schwarze. Ja, das war jetzt als ich eine Abfrage gemacht habe vor kurzem, eine Aussage von einem Schüler. Also man schauen muss, okay, das hat er jetzt gesagt, jetzt schauen wir, was gibt es für andere und weitere Projekte.
Was jetzt hier ein paar Mal zu hören war, gerade das Gespräch. Ich habe natürlich auch vorher überlegt, was ist Polarisierung, was gibt es da für Studien dazu. Ganz persönlich ist mir eben auch jetzt zuletzt die Corona-Krise, die vieles verstärkt hat, an dem, was es für dringende Themen in der Gesellschaft gibt, auch aufgefallen, dass das Gespräch oft unmöglich scheint. Ja, wenn man zum Beispiel an die Impfdiskussionen Befürworter, Impfgegner denkt, da war ein Bild im Kopf und man hatte die sachliche Diskussion war eigentlich unmöglich, weil man schon Zuschreibungen vorher hatte, der ist ja so und der denkt so, und das Zueinanderkommen war da schon besonders schwierig, ja. Und das ist inzwischen bei vielen Themen zu beobachten. In der Soziologie ist es tatsächlich so, da habe ich jetzt auch Studien gefunden dazu, dass man sagt, bei großen, wichtigen Themen sind wir uns eigentlich in der Mitte einiger geworden. Ja, wenn es um große Fragen geht, wie zum Beispiel das Migrationsthema, Ungleichheit, da sind sich, wenn man im politischen Spektrum denkt, Wähler von SPD und CDU sehr viel näher gekommen. Schwierig wird es zwischen der politischen Mitte und dem Rand, vor allen Dingen immer bei einer Parteineugründung war das besonders zu beobachten, weil es sehr viele negative Gefühle gegenüber den Anhängern dieser Partei dann gibt. Und die verschiedenen extremeren Lager, also zum Beispiel ein Grüner und ein AfD-Wähler-Anhänger, die haben im echten Leben wenig miteinander zu tun. Man hat da eben bestimmte Bilder im Kopf und da hat sich Gesellschaft tatsächlich mehr auseinander bewegt in den letzten 30 Jahren. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen näher schauen, wie Sie jeweils in Ihrem Arbeitsumfeld, was Sie erleben, und fange bei Frau Dr. Scheider-Überwalter da ein bisschen näher an. Deshalb kommt das Mikro noch mal hier rüber. Sie leiten seit Oktober 2023 das katholische Büro und sitzen da in Sachsen. Sie sind die erste Frau, die das in Sachsen macht. Und Sie sind damit an der Schnittstelle zwischen Politik und Gesellschaft und Kirche. Sie sind Ansprechpartner im Auftrag von drei Bischöfen, von Dresden, Meißen, Görlitz und dem Bistum Magdeburg. Und Ihr Auftrag ist es, kirchliche Themen in den politischen und gesellschaftlichen Dialog einzubringen. Jetzt haben Sie schon bei Ihrem Amtsantritt quasi gesagt, Sie erleben dieses Auseinanderdriften gesellschaftlicher Gruppen. Wie reagieren Sie jetzt? Wie geht Sie in Ihrer jetzigen Position mit diesem Auseinanderdriften um?
Ich glaube, es gehört zu der Aufgabe im katholischen Büro, was ja sehr stark in Kontakt ist, jetzt nicht mit der gesamten Breite der Bevölkerung, sondern stark auch mit der politischen Welt, die aber durchaus auch an unterschiedlichen Punkten steht oder unterschiedlich drauf zukommt. Es gehört ja dazu, eine vermittelnde Rolle einzunehmen. Das ist zumindest mein Verständnis auch von dieser Aufgabe. Die katholischen Büros, die Länderbüros sind eingerichtet, um die Interessen der Bischöfe, der Bistümer gegenüber dem jeweiligen Bundesland zu vertreten. Und andersherum aber auch staatlicherseits einen Anknüpfungspunkt zur Kirche zu schaffen. Und das ist im Kern erstmal, natürlich kann man auch sagen, das ist auch, hat auch eine Interessensvertretung, eine Lobbyfunktion, auch eine Wächterfunktion, aber es hat eben auch eine Vermittlungsfunktion, im Gespräch und in Beziehung zu bleiben, voneinander zu wissen. Und wenn ich etwas wissen will, dann muss ich erstmal zuhören. Dann muss ich also hingehen zu den Menschen, die mich interessieren oder die jetzt eben etwas zu entscheiden haben, und muss erstmal hören, was wissen die. Und wie sehen Sie eine bestimmte Situation, wie schauen Sie auf bestimmte Fragestellungen, was sind Ihre offenen Fragen, was treibt Sie eigentlich um? Und es gilt eigentlich immer, aber auch ganz besonders in dieser Aufgabe gilt es, das ist das, was ich, oder wie ich damit umgehe, mit auch der Möglichkeit einer, dass es durchaus auch polarisierende Positionen gibt, erstmal wahrnehmen, hören, aufnehmen, auch natürlich also mir selber eine Meinung bilden, mich auch beraten lassen, also auch mir Menschen suchen, die mir noch mehr dazu erzählen können, die also auch anderes vielleicht dazu sagen können, und dann auch etwas, vielleicht wo es notwendig ist, selber dazu zu sagen, also Vermittlung in beide Richtungen. Das ist ein relativ, könnte man sagen, simples Grundprinzip, aber eben auch eines, das man erstmal gehen muss. So. Und das finde ich, ist wichtig, also ist erstmal ganz wichtig, um das Phänomen, was wir haben, was ja auch nicht nur, also jetzt erleben wir es ganz besonders, was es aber immer gibt, Menschen werden immer unterschiedliche Meinungen haben, und je komplexer die Fragestellungen werden, und wir sind in einer Zeit mit sehr komplexen Fragestellungen, umso mehr werden wir das vorfinden, dass es da unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt und unterschiedliche Vorschläge, wie man was lösen kann. Und das werden wir werden nur die bessere und die beste Lösung finden, die wir erstmal hören. Wie sind denn diese Vorschläge?
Warum ist es wichtig, bei in Sachsen 4% Katholiken trotzdem zu sagen, wir sind ein wichtiger Ansprechpartner für Gesellschaft und Politik? Haben wir so einen Einfluss?
Also ich hoffe es, dass wir einen Einfluss haben, weil ich glaube, dass diese Gesellschaft uns als Kirche, und ich sage auch gerne uns als Kirchen, als christliche Kirchen, braucht.
sie braucht uns an der Stelle, wo wir eben unsere Perspektive, unsere, auch tatsächlich unseren Glauben, unsere Überzeugungen mit hineingeben in diese Gesellschaft, als eine Möglichkeit eben auf die Welt zu schauen, auch eine Möglichkeit, um Orientierung zu erhalten, was könnte ein richtiger Weg sein. Es ist nicht der einzige Vorschlag, es gibt auch andere, und es ist auch gut so, wenn auch andere Vorschläge machen, aber wenn wir das nicht einbringen, dann fehlt eben genau diese Perspektive, und die ist an vielen Stellen wichtig. Deswegen hoffe ich auch, dass das etwas ist, was auch die Gesellschaft spürt, dass das wichtig ist, dass diese Stimme da ist. Und wenn Sie das an den Zahlen festmachen, dann sage ich gerne, wir sollten uns nicht kleiner reden, als wir sind. Wir vertreten immer noch sehr viele Menschen. Wir reden ja sehr gern darüber, dass wir als Kirche immer weniger werden, weil wir auch darunter leiden, und das ist auch faktisch so. Aber wir vertreten immer noch sehr viele Menschen, und wir übernehmen auch in Gesellschaft Aufgaben, die wichtig sind und die weit über das hinausreichen, was unsere eigenen Mitglieder betrifft. Ja, wir sind in der Bildungsarbeit aktiv, wir sind im karitativen Bereich aktiv, und dort wenden wir uns allen Menschen zu, die diese Zuwendung entweder brauchen oder die sie anfragen. Da machen wir ja keinen Unterschied. Und indem wir das tun, betonen wir eine Sache, die ja eigentlich der Kern auch unserer christlichen Botschaft ist, dass wir einander brauchen, dass wir füreinander da sind. Auch an der Stelle erheben wir sozusagen in der Tat, ja, im Tun auch unsere Stimme. Und auch da, denke ich, wäre es einfach, also es ist einfach notwendig, dass wir das anbieten. So. Es wäre schade, wenn es das so nicht mehr geben würde.
Und dass wir da auch Salz der Erde sind.
Genau.
Wir haben einen Auftrag. Jesus hat gesagt, geht hinaus in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft. Wir sind eine missionarische Kirche. Und der Bundespräsident hat das in seinem Grußwort sehr eindeutig betont. Und ich war gestern Abend zum SPD-Empfang, und da hat auch der Generalsekretär Kevin Kühnert sehr großen Wert darauf gelegt, wie wichtig christliche Kirchen ein christliches Engagement ist. Und da interessiert mich nicht, ob wir nur 10% sind oder 15 oder 25. Das ist, wie viel Jesus hatte. Und davon ist auch noch einer weggelaufen. Also an Zahlen sollten wir uns nicht festmachen lassen. Wir haben eine frohe Botschaft. Und diese frohe Botschaft, die wollen wir nach außen bringen. Und da müssen Wort und Tat in Einklang sein. Und ich sage immer, auch in den Vollversammlungen, wenn wir nach außen immer nur das Bild einer zerrissenen, einer zerstrittenen Truppe sind, ja, wer will denn zu uns kommen? Wir gehen nach außen mit einem strahlenden Lächeln, wir versuchen jetzt hier in Erfurt Katholizismus, Glauben nach außen zu bringen. Wir haben eine Stadt mit 90% nichts. Ist ja falsch, jeder glaubt an etwas. Und gestern, ich habe eben die ostdeutschen Stände besucht, die haben mir gesagt, als wir aufgebaut haben, haben wir geschwört, weil die Ameise da langlaufen wollte. Jetzt läuft die Ameise woanders lang, und hier ist das pulsierende Leben. Genau da gehören wir hin. Wir gehören in die Gesellschaft, wir gehören mitten in das Herz, und wir gehören auch an die Ränder. Wir sind die Stimme des Herrn. Es gibt in der Heiligenstadt im MCH ein Kreuz ohne Arme. Und das wurde immer so gesagt, ihr seid meine Arme. Und das müssen wir halt rüberbringen. Und das sage ich ja auch immer wieder, jeden und jeder. Das ist unser Ziel.
Die Arme sind gute Handlungen in der Caritas zu finden. Zusammen?
Da haben Sie recht. Ja, wir sind wenige. Wenige Katholiken, wenige Christen. Und wir als Caritas Ostthüringen sind auch relativ klein in der Region, aber ich denke schon, dass wir einen entscheidenden Beitrag leisten, da bin ich zumindest davon überzeugt, dass das auch die Kollegen und Kolleginnen so umsetzen. Wir tragen so weit, dass die Gesellschaft ein bisschen, na nicht ein bisschen, sondern lebenswerter ist. Also dass das Klima in der Gesellschaft, das immer rauer wird, dass wir dagegen steuern. Das ist mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich hatte gestern auch mit der Staatssekretärin mal ein kurzes Gespräch. Wir machen ja auch viele Angebote, also auch Begegnungsangebote, Bildungsangebote, Demokratieseminare, was auch immer. Und wenn man da so eine Überschrift geben wollte, was machen wir eigentlich? Schule der Empathie. Also wenn man Begegnungsmöglichkeiten schafft, dass sich Menschen treffen, wo man miteinander ins Gespräch kommt, dass man Gefühl für den anderen noch entwickelt und da dem Zeitgeist, diesem negativen Zeitgeist entgegenarbeitet. Das erscheint mir sehr, sehr wichtig und auch wenn wir wenige sind, denke ich, wir hören da nicht auf und kämpfen da weiter, das ist wichtig. Ja.
Sie haben ja vorhin in unserem sehr kurzen Vorgespräch erzählt, die Schüler wissen eigentlich, sie haben gar keinen christlichen Hintergrund, mit dem sie arbeiten. Er ist nicht wirklich, da ist kein Wissen da. Wie wichtig ist es, dass sie dahin gehen und schulsoziale Arbeit machen?
Ich würde mal sagen, das ist mein Verständnis auch von meiner Arbeit, von Sozialarbeit. Auch mit Jugendlichen zu arbeiten, vielleicht wegen dem Ausflug, ich bin geprägt. Ich habe vorher bei Don Bosco gearbeitet, 4 Jahre. Und auch in Heiligenstadt in Bellalampe. Und ich sag mal, dadurch bin ich auch geprägt, auch an christlichen Trägern zu arbeiten und das auch weiterzugeben, gerade auch für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Und das sehe ich auch für mich als einen Auftrag. Und natürlich auch von meinem Glauben her, das auch zu verbinden und, was ich so merke, auch diese Berührungsängste so ein bisschen aufzureiben, gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, weil sie ja überhaupt noch keine Berührung hatten, auch ich sag mal, zu christlichen Inhalten, schon auch vielleicht vom Ethikunterricht, aber ich sag mal, das, was ich noch mit reinbringen kann, versuche ich auch schon auch mit umzusetzen, auch wenn es, ich sag mal, jetzt nicht vordergründig, sondern oftmals mit Geschichten, mit, ich sag mal, Werten, Haltungen, aber auch mit christlichen Festen, die, sagen wir, vor allem nur Freizeiten, wo ich sage, wir fahren nach Erfurt und gehen halt auf die Gloriosa, gucken uns mal die Gloriosa an, wir hatten jetzt Ostern erst eine Führung im Dom, aber auch gesagt, okay, wir kommen vom Förderzentrum, am Ende waren wir zusammen in Sakristei und haben uns den Bischofsstab angeschaut. Jeder durfte ihn behalten und auch für den Inhalten relativ einfach, in einfacher Sprache das zu gestalten. Wir hatten Ostern auch die Ostergeschichte mit Fußwaschen, es durfte einer sich die Schuhe ausziehen mit der Pastorin. Also versuchen, Dinge umzusetzen, aber so, dass die Kinder die auch verstehen und diese Berührungsängste, sag ich mal, aufzubrechen oder auch zu sagen, wir hatten einen Trauerfall. Zu sagen, okay, die Kirche ist um die Ecke, wir gehen mit der ganzen Klasse in die Kirche, zünden eine Kerze an, ich spiele auch Orgel, dann zeige ich euch nochmal die Orgel. Wir gucken mal und so bekomme ich auch wieder Schüler, wo ich sage, in 2 Wochen ist ein Gottesdienst, das ist eine Firmung, habt ihr nicht Lust, um hinzukommen. Plötzlich sehe ich 2, 3, die dann hinten im Chorraum stehen und interessieren sich dafür, da auch sich das mal anzuschauen. Und so breche ich Dinge auf und komme auch ins Gespräch mit den Schülern darüber.
Das sind ganz anfassbare Sachen, ne? Also die man tatsächlich so auch körperlich zum Beispiel erleben kann, weil ich da jetzt raus.
Genau.
Nochmal zurück zu Ihnen, Frau Dr. Steiler-Oehreiter. Sie unterstützen unter anderem eine Initiative, die 2 großen Kirchen in Sachsen ins Leben gerufen haben, die wir jetzt vielleicht gleich sehen. Da gibt es auch Postkarten, es gibt dieses Bild. Und zwar, was mir jetzt aufgefallen ist in den letzten Wochen, können wir vielleicht das nächste Bild noch sehen, man kommt in Leipzig eigentlich fast immer über den Innenstadtring und da ist die Propsteikirche und da klebt jetzt an der Scheibe ein sehr großer Aufkleber Wählen für alle. Und es steht dort etwas kleiner, Wählen, Menschenwürde, Nächstenliebe, Zusammenhalt. Was hat es damit auf sich?
Ja, also die Initiative ist erdacht worden, tatsächlich in einer schönen ökumenischen Zusammenarbeit der Sächsische Landesevangelischen evangelische Landesbischof, der Bischof von Dresden-Meißen und der Bischof von Görlitz haben, also es gibt ja auch regelmäßige Begegnungen und haben am Ende des vergangenen Jahres gewusst, in diesem Jahr steht einiges an für Sachsen und haben sich eben darüber ausgetauscht, wo braucht es vielleicht auch unsere gemeinsame Stimme oder wo, wie gehen wir überhaupt damit um. Und in dem Kontext ist eben eine Idee entstanden zu sagen, eigentlich wäre es gut, wir sind ja auch im Gespräch natürlich mit den Gemeinden, eigentlich wäre es gut, auch etwas zur Verfügung zu stellen, was dann nicht mal punktuell als irgendwie Hirtenwort oder als irgendwie Wahlaufruf oder an anderen Stellen als Äußerung kommt, sondern was sozusagen über die ganze Zeit ein Stück weit das mittragen kann. Und da kam eben die Idee rein, etwas zu machen, was auf der einen Seite nach außen eine klare Botschaft sendet. Sie haben jetzt hier dieses Beispiel aus Leipzig und es ist ja auch in anderen Städten so, dass an den Kirchtürmen oder an den Zäunen die Banner hängen oder in den Schaukästen die Sachen.
Wo sind sie in Grünau?
Genau, das ist groß und es ist wirklich stark nachgefragt gewesen. Es müssten viele Banner jetzt oder dann in der nächsten Zeit auftauchen. Genau, also dass nach außen auch im öffentlichen Raum wahrnehmbar ist, als sozusagen Botschaft auch seitens der Kirche. Uns ist das geht nicht an uns vorbei. Natürlich ist uns das wichtig, was passiert, und uns ist vor allem wichtig, dass die Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, dass sie das aber auch machen, indem sie als Leitplanken sich bestimmte Begriffe zu Herzen nehmen, die für uns ganz genuin eine christliche Botschaft haben, die aber so formuliert sind, dass sie auch anschlussfähig nach außen sind. Also das Thema Menschenwürde, das gilt sowieso jedem Menschen, aber das kann hoffentlich auch jemand unterschreiben, der sagt, ich bin nicht christlich. Ja? Und genauso im Zusammenhalt geht es uns auch gemeinsam. So. Also das war die eine Seite, und die andere Seite hatte eben diese Komponente, deswegen gibt es eben ganz viele Materialien, auch Gemeinden, Vereinen, Gruppen zu unterstützen, die sagen, wir würden gerne etwas tun, aber wir können das nur ganz klein machen. Also wir können nur mal einen Gesprächsabend oder so, und das fühlt sich so klein an. Aber wenn ich Teil einer größeren Initiative sein kann, wo ich weiß, das passiert jetzt in unserem Fall in ganz Sachsen, an allen möglichen Stellen, und alle stellen sich irgendwie ein Stück weit in den Kontext dieser Initiative, dann fühlt sich es vielleicht schon ganz anders an. Oder es ermutigt einfach dazu. Das war der zweite Gedanke.
Also dieses Vernetzen, und dazu gehört auch, dass man sich auf einer Plattform diesen Termin eintragen kann.
Genau. Es gibt eine Webseite dazu, da kann man zum einen sich eben die Materialien auch runterladen oder eben, es gab eine Zeit, da konnte man die eben auch bestellen, dass sie zu einem dann kamen. Da gibt es auch natürlich weiterführende Materialien, also Schriftstücke, Dokumente, die einem vielleicht weiterhelfen können bei der Vorbereitung. Auch nochmal, wir haben auch nochmal die Begriffe unterfüttert. Es gibt auch nochmal eine didaktische Handreichung dazu. Wie kann ich denn sowas zum Beispiel auch mal nutzen, um vielleicht mal einen Impuls zu gestalten oder dazu eben in der Pfarrgemeinde ins Gespräch zu kommen. Das ist ja auch schon ein Anfang, sich überhaupt darüber auszutauschen. Das heißt, das Thema Menschenwürde oder eben Nächstenliebe ganz konkret für uns und bei uns, wie wird denn das wirksam zum Beispiel. Ne? Genau, das gibt es, und es gibt eben auch eine Terminliste, wo man seine eigenen Termine eintragen kann und man gucken kann, was machen denn die anderen, wo einfach auch ein Stück weit mit sichtbar wird, was passiert alles im Kontext von Kirche, und da passiert eine ganze Menge eigentlich. Das ist auch ganz schön, das auch so zu erleben.
Genau, und man kann zum Beispiel auch diese Postkarten bestellen.
Ja, und verschicken.
Verschicken.
Es gibt auch Kleber.
Jemanden weitergeben, genau. Und so ein, das heißt, Gesprächsanhänger, Aufhänger nutzen.
Genau, das ist auch so ein bisschen die Idee. Also an verschiedenen Stellen einen Impuls zu geben und zu sagen, wir kommen nur weiter, wenn wir miteinander reden und eben im Gespräch bleiben. Und dazu braucht es vielleicht manchmal einen Impuls, vielleicht auch einen, der manchmal aufregt, das ist jetzt eher vermittelt gestaltet, das Wort der Bischöfe kann vielleicht manchmal auch ein Stückchen mehr anstacheln, aber das ist so dieses, wir müssen miteinander sprechen.
Haben Sie da schon Rückmeldungen von vielleicht Vereinen, die das schon Veranstaltungen hatten?
Ja, das gelaufen, also es gibt
auch angenommen wird.
Es wird angenommen, also es passiert, dass Gemeinden, also bestellt worden ist es sowieso viel und ausgelegt, aber auch, dass Veranstaltungen stattfinden. Ich selber kriege auch Anfragen aufgrund dieser Initiative, wo man sagt, können Sie genau dazu mal kommen und dann und quasi den Anlass geben, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Das passiert schon, das freut mich, ja, dass das so ist.
Und das passiert auch nicht nur in der katholischen Kirche. So ein Banner hängt auch bei Nisch um die Ecke.
Ja, insbesondere
bei der evangelischen Gemeinde am Zaun, sehr gut sichtbar an so einer großen Straße. Und man sieht es auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall schon mal, es ist so ein Blickfang. Warum ist es für uns als Christen tatsächlich auch ein Thema, so konkret zu sagen, Politik geht uns was an? Also man könnte ja auch der Auffassung sein, Politik ist Privatsache, mein Glauben ist Privatsache, wie es vielleicht auch zu DDR-Zeiten oft gemacht worden ist. Das ist auch so ein Erbe, was wir mit haben. Und ist es da vielleicht für uns aus dem Osten gerade schwierig, auch in Politik hineinzuwirken oder Wahlverhalten, uns damit zu beschäftigen?
Also das ist sicherlich ein Faktor, ja, das gerade auch für den Katholizismus im Osten galt. Er hat sich eher zurückgezogen, hat sich jetzt weniger stark vordergründig in die Konflikte mit dem Staat begeben. Das war auf der evangelischen Seite vielleicht ein bisschen anders. Aber die Frage, warum wir als Kirche uns politisch auch positionieren und engagieren sollten, liegt in dem, was wir jetzt ja auch schon gehört haben. Politik ist für mich alles das, was das Gemeinwesen betrifft. Also da, wo Menschen miteinander leben wollen und ihr Miteinanderleben gestalten wollen, also Regeln dafür entwickeln wollen oder sich umeinander kümmern. Überall da findet Politik statt, weil dieses Regeln, dafür diese Regeln auszuhandeln und eben zum Beispiel Güter zu verteilen, ja, oder zu sagen, so und so, leben wir jetzt eben miteinander und so, das ist jetzt unsere Grundlage dafür, das ist politisch. So. Und wenn wir als Christen sagen, wir haben eine Idee, oder wir haben nicht nur eine, sondern viele Ideen dafür, was wichtig ist für das Zusammenleben und eine ganz starke Vision davon, was das gute Leben ist, also wie sich gut zusammenleben lässt, nämlich indem wir die Liebe vorn ran stellen, indem wir aufeinander zugehen, indem wir in jedem Nächsten im Prinzip das Göttliche sehen, also Gott, der uns entgegenkommt, ja, dem wir uns zuwenden, sind das politische Botschaften, die wir einbringen müssen. Sie haben gesagt, wir haben Auftrag, ja, auch einbringen müssen in diese Gesellschaft. Und das ist ein politischer Akt, finde ich. Das ist nicht zuvorderst ein parteipolitischer Akt. Ja. Das muss man dann gucken, wo man das dann hin adressiert. Aber es einzubringen und sich dort damit zu befassen und seine Stimme zu erheben und eben auch das beizutragen, das ist Aufgabe auch von Kirche.
Solche Regeln, die beeinflussen ja dann am Ende auch wieder ihre Arbeit in die Welt. Ich sage noch mal ganz kurz etwas zu Ihnen als Person. Sie stammen eigentlich aus Hessen, arbeiten aber jetzt seit 1998 schon als Sozialarbeiter im Caritasverband für Ostthüringen, sind eben seit Anfang 2023 Teamleiter in Beratung und Betreuung in Hamburg und Gera. Sie haben vielfältige Erfahrungen in der Migrationsarbeit mit Flüchtlingen, das integrative Beratungs- und Begegnungszentrum in Altenburg zum Beispiel geleitet, haben Flüchtlingssozialarbeit gemacht, hatten die Migrantenhilfe geleitet in Altenburg und Gera und sind auch seit 2015 im Beirat für Migration und Integration im Landkreis Altenburger Land. Das sind jetzt so ein paar Schlaglichter. Da beschäftigen Sie sich auch damit, was letzten Endes Gesetze für Auswirkungen haben.
Hier würde ich auch noch mal ganz kurz ergänzen wollen.
Ja, klar.
Zum Anfang. Das passt nämlich ganz gut. Also auch Caritas und Diakonie und die anderen Wohlfahrtsverbände sind ja zusammengeschlossen in der Liga der freien Wohlfahrtspflege. auch hier in Thüringen. Und da gibt es diese tolle Initiative für ein weltoffenes und tolerantes Thüringen, was im Übrigen auch polarisiert ist, haben wir gerade gesagt. Wir zwei waren nämlich bei der Kick-Off-Veranstaltung am 15. Mai war das, glaube ich. Ja? 15. Mai. Wo die Kampagne vorgestellt wurde. Und da können Sie auch mal auf die Seite drauf gehen. Ich habe leider nur drei von diesen Kärtchen mal zufällig dabei. Toleranz, Ignoranz, Demokratie, Alternative, Sozial, Egal. Also geht in die ähnliche Richtung. Es wird auch keine Partei speziell genannt. Aber es ist ja offensichtlich, in welche Richtung das geht. Also wir wollen eine Gesellschaft bewahren, ja, auch das ist politisch bewahren, die sozial ist, die lebenswert ist und die auch gegen Ausgrenzung ist, also nicht nur Migranten, sondern alle anderen Gruppen auch.
Jetzt stammen Sie selber ursprünglich nicht aus Ostdeutschland. Wie erleben Sie gerade in so einem Raum, der sehr kleinstädtisch geprägt ist, die Völkerverständigung?
Ja, das ist ein, ich würde mal sagen, das lässt mich aktuell ein bisschen ratlos auch zurück, aber ich, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, bin ich doch ein Kämpfer. Also seit 26 Jahren bin ich da in der Migrationsberatung tätig und man muss mal so schauen, es waren so einige Meilensteine oder Eckpfeiler 2014, 2015, wo viele Menschen kamen aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan. Das war ein Einschnitt auch in der Region. Und wie das so ist, am Anfang erstmal herzlich willkommen, Refugees welcome. Alles ganz toll. Ich habe dann immer gedacht, Freunde, seid mal ein bisschen, haltet den Ball mal etwas flacher. So mit Kuscheltieren und tausend, ich übertreibe jetzt, ehrenamtlichen Helfern und alles wunderbar. Und kurze Zeit später, es hat gar nicht lang gedauert, auf einmal kippte das. Ja, dann waren nicht mehr die Refugees willkommen. Dann kam so die erste Neiddebatte. Handys, ja, alle mit den teuersten Handys, Turnschuhen und so weiter. Feindbild, ja. Und dann klassisch wir und die anderen. Wieder Polarisierung, Ausgrenzung. Und dann kamen andere Prozesse dann noch, andere einschneidende Ereignisse, was jetzt nicht unbedingt mit Migration vordergründig zu tun hat, wie Sie schon sagten, Corona zum Beispiel. Aber das hat, sage ich mal, es sind einige Dinge entstanden, Gruppen entstanden, die sogenannten Montagsspaziergänger, wie sie sich so schön nennen, ganz, ganz gruselig, Gera, Altenburg. Und wo sich da so Polarisierung in den Köpfen auch festgesetzt hat. Und das dann auch in diese politische Schiene gekommen ist. Und deswegen haben wir jetzt auch gewisse Wahlergebnisse. Anfeindungen haben wir immer erlebt. Dann 2016, 17, 18, die Kollegen, ich auch, als ich in der Beratung war. Also man musste sich permanent rechtfertigen. Warum arbeiten Sie mit den Menschen zusammen? Warum machen Sie Beratung für Flüchtlinge und nicht für Deutsche? Wo man am Anfang relativ, ich sage mal, ich habe versucht, diplomatisch zu sein, freundlich zu sein, offen zu sein. Irgendwann ist man auch nur ein Mensch und dann platzt der Kragen. Wo es gar nicht mehr darum ging, eine Antwort zu bekommen. Und dann 2022, der 24. Februar Einschnitt, 25. Februar kamen die ersten Flüchtlinge, bevor überhaupt alles staatlich reguliert war, haben wir vor Ort schon Menschen untergebracht, versorgt, versucht, ja, die Flüchtlinge, ukrainische Flüchtlinge mit dem Nötigsten zu versorgen. Und auch da war am Anfang eine gewisse Welle der Sympathie, und das ist innerhalb kürzester Zeit gekippt, noch schlimmer als damals 2014, 15, 16. Also wir erleben jetzt, dass nicht nur ukrainische Flüchtlinge, sondern auch unsere Mitarbeiter, wir sind ja ein multikulturelles Team, also nicht nur Christen, sondern wir haben Muslime, wir haben Atheisten, wir haben Katholiken, wir haben Protestanten, die sich für die Leute einsetzen, zum Teil verbal angegangen werden, was ja nicht mehr hinnehmbar ist. Wo ich sagen muss, hier kann man nicht neutral bleiben, und das ist natürlich auch politisch, wenn man sich für Menschenwürde einsetzt.
Was tun Sie dann, wenn Sie verbal angegangen werden?
Also wenn es im Einzelfall, ich erinnere mich jetzt, mir ist ein Flugblatt übergeben worden, also anonym irgendwie zugesteckt worden. Ich habe es dann an den Verfassungsschutz, also geht man dann weiter. Und das ist nicht rechts, das war linksextrem. Also wir spielen hier, also es sind beide Seiten, muss man dazu sagen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich, weil die Extreme gehen ja auch gefühlt weiter auseinander, entfernen sich voneinander, und nochmal gibt es ein positives Beispiel aus Ihrer Arbeit,
ja,
wo
ja.
Zusammenhalt vielleicht entsteht.
Als wir miteinander telefoniert haben, haben wir ja auch gesagt, wir wollen ja auch was Positives darstellen, also nicht nur alles schwarz malen, wie schlecht die Welt ist, ja. Gewisse Dinge, denke ich mal, können wir ja auch ändern, und zwar im Kleinen. Die große Politik können wir nicht ändern. Was ich vorhin gesagt habe, da sind viele Fehler passiert. Und zwar, denke ich mal, in der großen Politik einfach. Es wurden einfach keine Ressourcen bereitgestellt. Man hat Menschen aufgenommen, verteilt, ohne Bevölkerung einzubinden. Man hat auch, sage ich jetzt mal, Mittel, um Migranten zu beraten und zu integrieren, nicht genügend bereitgestellt. Das sind alles Dinge, die nicht gut gelaufen sind. Aber was kann man machen? Ja, im Kleinen kann man etwas machen. Und zwar, indem wir zum Beispiel, ganz konkret mal als Caritasverband aus Thüringen, wir haben Menschen und jetzt gerade Flüchtlingen, die Möglichkeit gegeben, bei uns zu arbeiten als Sprach- und Kulturmittler, also als Quereinsteiger, also keine ausgebildeten Menschen. Das ist auch nicht immer notwendig, manchmal ist das sogar besser. Man ist engagiert und kennt die Kultur und die verschiedenen Sprachen. Und wenn man dann sieht, wie die Menschen mit welcher Freude sie sich einbringen und wachsen, dann und auch eine Akzeptanz erfahren, dann ist das, denke ich mal, ein sehr, sehr positives Beispiel im ganz, ganz Kleinen. Wir haben ein Team von 20, 21, 22 Leuten, wenn das vielleicht 10 sind, denen man diese Chance geben kann, dann haben wir im Kleinen was erreicht. Und im Größeren, wenn man Menschen aktiviert, dass sie ihre Fähigkeiten beruflich einbringen können, dass sie die Sprache lernen. Wir haben gerade in der Flüchtlingsunterkunft, wo wir auch für die soziale Betreuung mitverantwortlich sind, wenn wir Leute in Arbeit bringen, ich denke mal, das fördert die Akzeptanz, das ist ein positives Beispiel. Da können wir was machen. Das ganz Große, das passiert in der Politik, und da wünschte ich mir auch, dass man manchmal mit den Leuten vor Ort mehr spricht, und dann würden vielleicht manche Fehler einfach nicht zum fünften Mal wiederholt.
Aber nochmal zu dem vorherigen Punkt, das heißt, wenn Sie in der Caritas Menschen eine Stelle geben, wo sie Selbstwirksamkeit erfahren durch das, was sie tun, durch ihre Arbeit, da ist ja Kirche, da ist Caritas also auch gefragt als Arbeitgeber. Ist das ist auch ein wichtiger Baustein, und Sie haben Frau Dr. Schneider heute hatten das ja auch schon gesagt, dass das eben über diese reinen Zahlen, wie viele Mitglieder sind Katholiken, hinausgeht, weil wir einfach unterschiedliche Christen dort beschäftigt sind und eben Konfessionslose und in der Caritas auch andere Religionen im Hintergrund damit sind und da vielleicht auch Zusammenhalt entsteht, oder?
Und Sie nochmal? Vielleicht zum Abschluss, ja, die Kollegen und Kolleginnen, die identifizieren sich mit Kirche, mit Caritas, egal ob sie katholisch sind oder ob sie Muslime sind, das ist gar keine Frage. Also die brennen auch für ihre Arbeit und das ist, finde ich, ist sehr, sehr schön zu beobachten. Und ich sage mal, wenn das andere Arbeitgeber auch vielleicht, wenn jeder in seinem eigenen Umfeld vielleicht da auch mehr Ressourcen nutzt, Menschen integriert und die Chance gibt, sich auch einzubringen, dann sind wir vielleicht einen Schritt weiter.
Ich finde, das, was Sie beschreiben, ist ein gutes Beispiel dafür, dass was Populisten, wenn man das jetzt mal auch in Richtung der Polarisierung betrachtet, einen Nährboden gibt, sind immer abstrakte Fragen. Abstrakte Fragen machen Angst, weil die ganz große, das macht es groß und komplex und schwierig und mit der Frage, ja, wo soll man anfangen? Und das, was Sie aber beschreiben, sind ganz konkrete Ansätze, wo es eine konkrete Begegnung gibt und also damit wird nicht das gesamte Migrationsthema gelöst, aber es wird in einer konkreten Situation für ganz konkrete Menschen, wird es greifbar und sie erfahren eine Selbstwirksamkeit nicht nur dadurch, dass der oder die Geflüchtete eine Beschäftigung erfährt, sondern sie alle Beteiligten erfahren eine Selbstwirksamkeit, weil sie merken, so könnte es gehen. In diesen kleinen Teilen. Ne? Ganz viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten. Wir sagen das an verschiedenen Stellen immer, aber das ist das konkrete Beispiel dafür. Da wird es konkret und diese Menschen, die sich begegnen und die merken, wir finden ja einen Weg, auch wenn er nicht immer ganz steinfrei ist oder vielleicht mal den einen oder anderen Rubel hat, wir finden einen Weg. Und das ist auch dieser Geflüchtete, der ist dann auch nicht mehr das Problem, auch bei den Menschen, die vielleicht kritisch sind. Ne? Aber dieses Abstrakte, das auf die ganz große Ebene, wo dann auch jeder merkt, ja, ich kann ja gar nichts tun. Das ist auch wahr. Also der einzelne Bürger irgendwo vor Ort kann an der ganz großen Politik allein gar nichts drehen, sondern er kann es nur im Konkreten machen. Und da, das ist auch dann das, was dem Populismus und auch dieser Polarisierung entgegenwirkt. Kann ein Baustein, das ganz konkret dort passiert.
Ich hatte jetzt eben die Josefine Kötteritsch noch eingeladen, die Leiterin des christlichen Kindergartens St. Martin in Leipzig-Grünau. Und weil Sie jetzt sagen, viele kleine Menschen, will ich dann doch nochmal dieses Beispiel vielleicht mit einbringen. Ich habe ja auch mit ihr vorher gesprochen und sie hat mir noch ein paar Sachen zugeschickt. Das ist ein Kindergarten in einem sozialen Brennpunkt in Leipzig. Leipzig-Grünau ist halt eines der drei größten Plattenbaugebiete der DDR gewesen, war 89 fast wie ein eigener Stadtteil in der Stadt. 89.000 Menschen haben dort gelebt, ist dann innerhalb der nächsten 20 Jahre um die Hälfte der Einwohner mindestens geschrumpft. Da geblieben sind die Alten, die sozial Schwachen und zunehmend ziehen Ausländer dorthin, Menschen mit Migrationshintergrund. Familien meinen das Viertel, hat Frau Kötteritsch mir geschrieben. Sie ziehen da eher nicht hin, weil eben die dort wohnen, verschiedenen Herausforderungen zu tun haben. Und dort gibt es aber seit 30 Jahren inzwischen einen christlichen Kindergarten und der setzt sich von den Kindern her so zusammen, dass ein Drittel der Kinder sind katholisch und evangelisch, ein Drittel der Kinder haben einen anderen religiösen Hintergrund, also zum Beispiel christlich-orthodox, muslimisch, freikirchlich und ein Drittel der Kinder haben gar keinen religiösen Hintergrund. Und den Eltern ist schon bewusst bei der Anmeldung, das ist ein christlicher Kindergarten, hier werden die christlichen Feste gefeiert, es wird erklärt, es wird praktisch, und Trotzdem ist vor allem das Vorgespräch sehr wichtig, hat sie mir gesagt. Also innerhalb des Anmeldungsgespräches werden die zum Beispiel muslimischen Eltern immer entspannter, weil es eben darum geht, den anderen zu sehen, wie er ist. Und sie haben jetzt zum Beispiel auch das Zuckerfest, das Muslimische thematisiert, weil es einfach Lebenswirklichkeit der Kinder ist. Und andere christliche Feiertage, also ein paar große kennt man vielleicht auch, Weihnachten oder St. Martin, da kommen dann auch die Eltern mit in die benachbarte Kirche, das wird dann auch dort gefeiert, aber Pfingsten und Himmelfahrt, das ist ja selbst für die christlichen Kinder und auch Eltern schwer zu fassen und wird aber dort ebenfalls besprochen und unterschiedlich aufgenommen. Aber was die Kinder vor allen Dingen alle lernen und eben nicht nur die Kinder, die Migrationshintergrund haben, einer Religion als Hintergrund haben, sondern jeder von uns ist wichtig, wir sind unterschiedlich und wir kommen miteinander, wir finden einen Weg zusammen. Und gerade dieses Zusammen wird sehr betont in dem Kindergarten und ist wichtig. Ja, vielleicht haben Sie da auch noch mal ein konkretes Beispiel, wie Sie an der Schule mit dem christlichen Menschenbild im Hinterkopf bestimmte Projekte angehen. Und da jetzt vorher nicht so gezielt drüber gesprochen, aber vielleicht können Sie was nennen.
Ja, ich glaube, ich schon den christlichen Hintergrund, hatte ich schon genannt. Wenn ich auch von der Grundhaltung her, ich bin auch seit kurzem Demokratieberater von der Diakonie-Lag, wo ich sage, auch nochmal bewusster Angebote auch zum Thema Demokratie mit reinzubringen, wo ich dann gemerkt habe, eigentlich machen wir das eigentlich schon. Und das ist eigentlich das, was mir ganz wichtig ist, gerade auch im Förderzentrum zu sagen oder den Kindern mitzugeben, das, was sie eigentlich können, also ihre Fähigkeiten, das auch noch zu stärken, auch weiter zu stärken und ihren Blick zu haben. Und gerade so die Beteiligung, und da sind schöne Sachen, wie zum Beispiel, wir haben vor 2 Jahren eine Schülerzeitung gegründet, wo die Schüler, die auch wirklich auch seit 2 Jahren noch mit dabei sind, auch ob sie schreiben können oder nicht, dann machen sie halt Bilder und fotografieren, denken sich Experimente aus. Und wir haben immer eine Rubrik dabei, auch Orte kennenzulernen hinter den Kulissen. Und da auch zu schauen, wir fahren halt dorthin, versuchen Kontakte aufzunehmen, saßen plötzlich mit 10 Schülern beim Bürgermeister, haben sich Fragen ausgedacht und haben das schön zusammengestellt und plötzlich haben wir einen Schülerzeitungspreis für Thüringen gewonnen. Das ging ruckzuck und sie haben sich dadurch auch gestärkt gefühlt. Und man merkt, vorher, als ich die Schüler gesehen habe, vor 2,5 Jahren, 3 Jahren, war doch auch der Kopf nach unten, ich bin nichts wert, ich bin im Förderzentrum. Und ich denke mal, das wollen wir auch so ein Stückchen aufbrechen, dass man auch gar nicht, ich rede auch oftmals nicht vom Förderzentrum, sondern ihr seid an einer Schule. Und ihnen das so mitzugeben, ich bin wer, ich kann was und das, was ich kann, und daraus kann ich sozusagen auch noch was machen. Und das, ich sag mal, das in der Schülerzeitung ist nur ein Teil, da gibt es noch Klassensprecher, es gibt Streitschlichtergruppen. Beteiligung, wo kann ich was, wie womit einbringen und wo lerne ich auch Demokratie? Und das ist, denke ich mal, für mich ja ein Ansatz, der relativ wichtig ist, gerade auch in der Arbeit, im präventiven Ansatz, was ich mit reingeben kann. Und dazu zählen dann auch, ich fand auch übrigens schön, dass wir uns hier wieder gesehen haben, vor 2 Wochen, gerade auch bei der Eröffnung dieser Aktion, gewählt, da auch ins Gespräch zu kommen, auch mit den Schülern, gerade auch wenn wir hier sprechen, sozial egal, was heißt sozial, das sind so Dinge, wo wir, sag ich mal, auch mit Schülern arbeiten können. Wir haben letzte Woche auch mit 10 Klässlern ein Projekt zum Thema Erstwähler, wo wir da auch, ich sag mal, Diskussionen angeregt haben, uns Medien angeguckt haben, auch populistische Meinungen in den Medien, Fake News, wie erkenne ich Fake News, das sind alles solche Dinge, die wir, sag ich mal, auch in der Schule bearbeiten, das war jetzt, ich sag mal, einige Beispiele.
Oder kommen wir zu Ihnen noch, Herr Salzmann? Wir haben jetzt viele kleine Beispiele schon gehört und ich finde es auch tatsächlich wichtig zu sagen, dass eben diese kleinen Sachen, die sich vielleicht auch eben manchmal klein anhören, ne? Kleines Team, Was hat das schon für eine Bedeutung? Nein, es sind eben diese kleinen Schritte, diese persönlichen Kontakte letzten Endes, die den Unterschied machen. Persönliche Kontakte haben Sie auch im Katholikenrat, Herr Salzmann. Sie sind vielfältig engagiert in der katholischen, innerkirchlich, also innerkirchlich, schon zu DDR-Zeiten waren Sie unter anderem Sprecher der KSG Erfurt. Nach der Wende Pfarrgemeinderat in Kirch-Worbis, da waren Sie auch 12 Jahre Vorsitzender, Pfarreirat Worbis und im Katholikenrat sind Sie seit 2022 Vorsitzender. Das machen Sie alles neben Ihrer Berufstätigkeit. In der Wendezeit haben Sie auch das neue Forum in Eisleben gegründet und auch noch nebenbei haben Sie 1995 einen Indienpatenschaftskreis mitgegründet von Kirchworms aus mit Projekten in Indien und Äthiopien. Sie übernehmen sehr viel Verantwortung. Aber hauptsächlich haben wir uns gefunden, weil Sie Vorsitzender vom Katholikenrat im Bistum Erfurt sind. Und da ist mir eben so ins Auge gestochen quasi, dass der Katholikenrat in seinem Selbstverständnis schreibt, dass er das gesellschaftliche Leben beobachtet, sich dazu positioniert und den Dialog fördert. Und Dialog, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, kann wiederum Zusammenhalt fördern. Wo fängt denn dieser Dialog an? Wo erleben Sie den Dialog?
Na, in jeder Versammlung müssen Sie Dialog führen. Sie müssen mit den Leuten ja sprechen. Und Sie haben in so einem, wie jeder, der in einem Gremium einen Vorsitz hat, haben Sie bei 50 Leuten haben Sie verschiedene Strömungen. Und müssen Sie immer den Dialog, Sie müssen immer einen Kompromiss finden. Sie müssen immer ins Miteinander kommen und nicht ins Gegeneinander. Das ist, als ich zur Wahl gekommen bin, da haben die einen gesagt, mach aber das so und die anderen mach das aber so. Also wenn ich nach der einen Seite gehe, dann gehe ich über Tische und Bänke und ich sage, nee, also nach einer Legislatur möchte ich, dass die Bänke und Tische immer noch stehen. Also es muss alles auch so sein, dass alle mit mir gehen. Und ich möchte ja mal was Erkenntnis geben, es wird hier in Erfurt immer von dem Wort der Bischöfe gesprochen, zu diesem Papier. Das war 3 Monate nach Erfurt. Wir Erfurter haben im Oktober Farbe bekannt. Und da hat noch keiner danach gefragt. Da wurde noch vor der Vollversammlung gesagt, von offizieller Stelle, ich soll das über Tagesordnung nehmen. Hier in diesem Raum. Wir tagen im Herbst immer hier in St. Ursula. Und dann ist es durchgegangen. Wir haben die Partei benannt, die Bischöfe da benannt haben. Und es gab in der Abstimmung 20% dagegen und 80% dafür. Und als mich Domradio gefragt hat, wie gehen Sie damit um? Wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Was soll ich mit Eichsfelder? Die Wahlen im Eichsfeld sind auch nicht so gelaufen, wie sich das manche gewünscht hätten. Aber immer noch besser als in Altenburg. Ich will da nicht überhaupt nicht meinen Wohnort wechseln. Bis 20% kann ich immer noch leben, aber ich habe Pfarrer Mucke vorhin gesehen aus Sonneberg. Ja. Der sagt, das ist nicht mehr mit 20. Da hast du eine Rechte, dann hast du noch eine Rechte als rechts. Da hast du 60%. Da hast du Probleme, als du deine Jugendhilfe wieder durchkriegst. Das ist ganz extrem. Aber Sie haben mich ja auch gefragt wegen politischer Bildung und wie macht man das im Dialog. Da kann ich nur sagen, hier in diesem Raum hatten wir vor der Abstimmung Dr. Pünktmann aus Köln. Das ist ein erwiesener Experte auf dem Gebiet und den haben wir eingeladen. Dr. Andreas Bündmann, Köln. Und der hat ganz faktenbasiert in ruhigem Ton gesagt, was sich hinter dem Wahlprogramm der AfD verbirgt. Was sind die Ziele? Ganz ruhig. Da ist hinter jemand zu mir gekommen und hat gesagt, so habe ich das ja noch nie gesehen. Wo ist denn das Christliche? Das ist ein weißes Blatt. Und das muss man den Leuten ganz ruhig immer wieder nicht mit Schaum vor uns. Und wir haben als Osträte im Februar dieses Papier zugrunde gelegt und haben es nochmal eingebracht, mit Zustimmung aller Deutschen, die hier zur Saal treten. Und wir stehen dazu, werden es auch immer wieder durchsetzen. Und ich sage auch immer wieder, jetzt habe ich noch ein Interview gegeben und habe das Wort Vater bekennen. Ich bin gelernter DDR-Bürger, ich komme aus einem Land, was es nicht mehr gibt. Da bin ich es gewöhnt gewesen, ich war immer ein Einzelkämpfer. Aber ich habe mich nicht als Kämpfer gefühlt, sondern als einzelner, bekennender Christ oder einer Lebenden. Und das sind wir jetzt halt in der Gesellschaft. Aber wenn wir nicht Farbe bekennen, dann werden wir farblos. Und farblos ist nichts. Also Farbe bekennen, zu der Sache stehen, dafür auch einstehen und sagen, das ist bei uns. Daran kannst du mich messen. Wissen Sie, ich mache das mal so ganz an praktischen Bildern. Ich sage immer, du kannst durchs Leben gehen wie über eine Brücke, ohne Geländer. Es gibt da ein Wort, das bei der Bischofsmühle gibt es eine Brücke ohne Geländer. Da kannst du drüber gehen. Aber bei Sturm kannst du reinfallen. Und da war ich immer, und da bin ich immer froh, wenn ich meine christlichen Werte habe, meine Richtschnur habe und sehe, okay, da geht's rüber. Und da bin ich dann wieder bei der Gesellschaft und wenn ich im Exfeld eben doch noch einen etwas höheren Anteil christlich engagierter Leute habe, dann sind die mit dem Schaum vom Mund dann doch ein bisschen weniger. Und ich habe mit Bernd Henning, der hier wohl oft in den Medien war, gesprochen und hat er gesagt, weißt du, der sitzt ja leider mal nach vorne, Bernd Höcke. Nein, das ist jetzt Höcke schon, sagt immer Bernd. Er sagte, der kommt mir immer vor, wie so ein kleiner Junge. Da sagt er, ganz ruhig, wir machen hier Sacharbeit. Das hat überhaupt nichts mit dem Kreistag zu tun. Man soll sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, faktenbasiert, und lieber nochmal durchatmen und dann weitermachen. Sich bloß nicht provozieren lassen. Und ich habe dem MDR in einem Interview gesagt, ja, wenn es darum ging, ja, würden Sie denn denen helfen, wenn einer vor Ihnen umfällt? Nee, ich hätte es selbstverständlich, liebe deinen Nächsten. Ich frage doch nicht. Es wurde mir ja oft gesagt, also wir hatten da jemanden gesagt, ja, Mittelmeer, die müssen wir retten. Ja, und aber nur katholische. Ich sage, wie, machst du Kopf hoch? Bist du katholisch? Evangelisch? Nee. Ja, hallo?
Wo erleben Sie denn Zusammenhalt? Gibt es den auch im Katholikenrat?
Natürlich gibt es Zusammenhalt, das würde ich ja nie machen. Ja, wir sind ja auch zu dem Ergebnis gekommen. Und wenn Sie nach so einer Runde auch von denen, die dagegen gestimmt haben, gesagt bekommen, naja, war ja ganz geschickt gemacht, wie wir das jetzt angesetzt haben, dann ist das noch eine Bestätigung. Und ein Satz, den ich immer wieder gerne sage, es muss dem Ehrenamt Spaß machen. Wir machen ja alles, auch im Katholikenrat, alle nur mit Spaß an der Freude, wie der Kölsche sagen würde. Und da muss es nach der ernsten Debatte auch da drüben in den Klosterkeller gehen und dann bei einer Flasche Bier oder einem anderen Kaltgetränk gemütlich sein. Wir müssen Gemeinschaft leben. Wir dürfen nicht auseinandergehen in einem Streitgespräch, sondern wir müssen uns wieder zusammenfinden. Und das ist das, was uns ausmacht. Ich zitiere gerne immer in der Bibel, das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, der hat das Wasserproblem, das Weinproblem gelöst.
Also auch mal zusammen trinken gehen.
Ja, wir müssen zusammen Feste feiern. Und wir Eichsfelder, wir kriegen ja immer zu hören, wir feiern zu viel und seid so stur. Aber feiern ist doch nicht negatives, oder?
Mit Blick auf die Uhr möchte ich das Podium jetzt nochmal für Fragen öffnen. Wir haben hier ein Mikro. Vielleicht können wir das in den Raum auch hineingeben, wenn es Fragen gibt. Können Sie sich ganz kurz vorstellen?
Ja, ich habe Gabriele Pott, die Rot-Weiß-Kaiserin. Und Ja, und es gibt natürlich auch, wie argumentiert man denn so, ne? Und ein hat sie ja selbst mal gesagt, da hat sie jemand angesprochen und hat da im Klimaleugnern, hat sie da so angesprochen mit ganz falschen Fakten, Afrika wird grün. Und das ist eben auch das, was wir oft erleben, ne? Wenn wir so ins Gespräch kommen wollen, dass dann uns mit Fakten, alternativen Fakten wahrscheinlich gekommen wird, mit Zahlen unterlegt. Wie reagiert man da drauf? Man kann ja nicht widerlegen in dem Moment im Gespräch, ne? Man weiß zwar, das kann nicht sein, aber wie gestaltet man denn dann das Gespräch? Also bisher haben wir das dann manchmal so abgebrochen, also um nicht in Streit zu geraten, weil es ja auch bekannte Freunde, manchmal Verwandte sind, für Kollegen oder so, ne? Also wir sind jetzt nicht in so einem Verband, Caritasverband oder ja, auch nicht in einer kirchlichen Einrichtung, so arbeiten wir nicht, aber jetzt unter, wir sind im Kolding-Verband, das ja in der Kirchengemeinde aktiv, in der katholischen Kirchengemeinde Gleiswasser. Aber wir versuchen zumindest auch unter Kollegen, das ist ja nun auch so ein Spiegel der Gesellschaft, schon uns auch als Christen zu outen und auch da was zu sagen und dazu zu stehen. Und ja, wie gesagt, was sie auch selbst erlebt haben, ne, dass ihnen da was gesagt wurde, das war völlig abstruses. Was macht man dann? Also manchmal wird man ja auch provoziert damit, nicht? Das ist eben auch so ein Problem. Eigentlich kann man doch dann nur noch gehen. Also das ist eben so die Frage, was kann man noch tun?
Also erstmal durchatmen. Sich selber runterholen. Das ist ganz wichtig. Ich habe mich selber, ich bin ein bisschen kolerischer Schwanensack und wenn das jemand weiß, dann kann der einen schnell aus der Fassung bringen. Ganz ruhig bleiben. In diesem konkreten Fall mit dieser Broschüre habe ich die Frau wirklich stehen gelassen und gesagt, danke, ich nehme das jetzt mit. Ich habe das, wir haben eine Arbeitsgruppe in Autotrosie, ich habe das dem Dr. Arnhöfel gegeben, habe gesagt, guck da mal rein, gib mir da mal ein Feedback. Hat der Frau gesagt, danke, bei der nächsten informieren, unterhalten wir uns darüber. Und dann kam dann das Feedback, ja, das ist fake, das ist alles hochglanzpoliert, aber einfach falsch. So, dann müssen wir eben ruhig bleiben, sagen wir wollen, aber faktenbasiert. Das ist für mich und euch nicht.
Da würde ich auch gerne ergänzen, das ist ganz, ganz spannend. Wo zieht man dann auch eine Grenze? Wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, sei es bei einer Bildungsveranstaltung, letztens auch wieder. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man einen Raum schafft, wo kritische Stimmen erlaubt sind. Also nichts ist schlimmer, finde ich, als eine Veranstaltung, die von vorn bis hinten durchstrukturiert ist und wo eine Meinung vorgegeben ist. Dann erreicht man relativ wenig. Aber es gibt natürlich auch Grenzen, egal was es ist. Zum Beispiel, wenn argumentiert wird, muss ich mal gerade überlegen, ja, wenn gewisse Narrative wiedergegeben werden, ja, wo ich denke, da sitzt Lavrov oder Wladimir Putin, da hört es auf. Das heißt, wenn Menschen, also Mitarbeiter von mir, zum Beispiel ukrainische Mitarbeiter, indirekt, ja, also das ist ein Schlag ins Gesicht für die, ja, warum seid ihr überhaupt hier, alles, ihr seid alles Nazis, und wo ich dann sage, hallo, schon mal nachgedacht, dass der Herr Zelensky vielleicht ein Jude ist, funktioniert nicht ganz. Und dann wird noch höhnisch argumentiert, da sage ich, stopp, Ende der Diskussion. Also da ist Hopfen und Malz verloren, das ist sinnlos. Aber auch mit gewissen Vertretern einer Partei, einer starken Partei, kann man durchaus ins Gespräch kommen. Ja, also muss man auch ins Gespräch kommen. Ich sitze in einem Migrationsbeirat drin, und da ist eben von dieser Partei auch jemand drin. Und da kann ich nicht sagen, mit dem rede ich nicht. Ja? Also es sei denn, der würde jetzt irgendwelche menschenverachtenden Dinge rausschauen. Da würde ich dann schon mal etwas direkter werden. Aber also das ist, muss man dann halt sehen. Also ganz extreme Sichtweisen, ich denke mal, da, das ist Zeitverschwendung, das ist sinnlos. Aber wo noch ein bisschen Hoffnung ist, suchen Sie das Gespräch.
Das kann ich nur noch unterstützen. Also man merkt, dass meine Haltung komme ich hier nicht weiter. Ich denke mal, das ist legitim. Was ich immer noch ganz wichtig finde, nachzufragen. Einfach, ja, zum Beispiel die Flüchtlinge nehmen uns ja, was heißt denn Flüchtlinge? Wo kommt die denn her? Wen kennen Sie denn? Welche Flüchtlinge kennen Sie? Was meinen Sie? Welche Gebiete? Haben Sie Zahlen? Und dann kann man schauen, was hat er denn, was ist denn für Wissen auch da? Ich glaube, es ist schwierig, in jedem Bereich wirklich auch ja, richtiges Hintergrundwissen zu haben. Aber gerade bei diesen Nachfragen kommen vielleicht dann Dinge, die man dann auch irgendwo vielleicht auch diskutieren kann und wo man dann vielleicht auch einen Weg findet, da reinzukommen in die Diskussion.
Ein Gedanke noch dazu, das ist ja eine Frage, welche Gelegenheit man hat, ne? Aber oft stecken dahinter ja andere Ängste oder ein anderes Thema. Also es geht ja nie um diesen vermeintlich irgendwie wissenschaftlichen oder auch pseudowissenschaftlichen Fakt. Das kann auch mal sein, dass jemand sowas gerne verbreiten möchte, in so Broschüren oder sowas, sondern dahinter, das bringt ja die Person, die sie kennen, deswegen, weil das scheinbar eine Antwort auf irgendwie eine Sorge oder eine Angst. Und ich glaube, wenn ihnen das gelingen würde, in dem Moment ist es, glaube ich, nicht immer ganz einfach, aber an diesen Punkt zu kommen, ja, eher danach zu fragen, worum geht es denn jetzt eigentlich und was ist die Befürchtung jetzt zum Beispiel mit der Arbeit, ne? Da wird mir irgendwas weggenommen und wo ist das Konkrete? Ne? Weil dann haben Sie eine Chance, wenn Sie die Menschen kennen, an der Stelle auch mit den Menschen in einen Kontakt zu bleiben, weil über den Fakt, das können Sie nicht recherchieren, wo das herkommt und ob das richtig oder falsch ist, das ist wirklich vergebene Liebesmühle, ne? Aber über diese Ebene, wo kommt die Sorge her? Was ist denn das, was dich jetzt gerade beschäftigt? Vielleicht ist es das Kind, was irgendwie gerade die Sorge hat, dass es in seinen Beruf irgendwie nicht einsteigen kann. Und dann kommt es eben so von der Seite und da. Und eigentlich geht es darum, zu sagen, okay, dann reden wir doch darüber. Also nicht über diese Studie, sondern über diese Sorge, die kann man dann vielleicht nicht lösen, aber man kann sie gemeinsam irgendwie besprechen. Das würde mir dazu noch einfallen.
Dorothee Banzig aus Leipzig. Ich habe erlebt, dass in Gemeinden gesagt worden ist, und das fällt mir jetzt gerade ein, in dem, wo ich lese, Zusammenhalt bei wachsender Polarisierung. Wir reden gar nicht über die Frage, wie wir zum Beispiel jetzt in den Pfarrgemeinderatswahlen gucken, wer kandidiert da überhaupt, sind da rechtsextreme Gedanken vertreten. Es gab da einen konkreten Verdachtsfall in der Beispielgemeinde, die ich gerade vor Augen habe. Da hat der Pfarrer gesagt, da reden wir nicht drüber, ich bin hier für die Einheit und den Zusammenhalt der ganzen Gemeinde zuständig. Ich denke, dass das eine falsche Haltung ist, aber ich glaube, das ist kein Einzelfall. Was kann man tun in einer Gemeinde, um da auch einen wahrhaftigen Umgang, der aus meiner Ansicht dann zu einem echten Zusammenhalt führen kann. Also ohne den, denke ich, gibt es das nicht. Aber wie kann man das fördern?
Also auf den konkreten Fall mit dem Pfarrer. Ich lege großen Wert, also wir im Katholikenrat, dass wir das zusammen abstimmen. Also ich habe, als ich gewählt wurde, relativ schnell das Gespräch mit dem Priesterrat gesucht, dass man also auch da eine Ebene findet. Weil das Schlimmste ist, wenn der eine sagt, Hü, der andere abrückt. Also wenn der Pfarrgemeinderat oder Pfarreirat vor Ort sagt, also wir sind das so und so, und der Pfarrer sagt, nee, ich will da mal nicht. Das muss schon irgendwo gemeinsam laufen. Und das fände ich als wichtige Sache. Deswegen, ich bin froh, dass wir im Katholikenrat als allen Pfarrer Vertreter haben. Dass wir wirklich demokratisch aufgestellt sind und dann auch Rücksprache nehmen kann und sagen kann, okay, so und so sieht es aus. Und wir haben mit dem Bischof zusammen gesagt, okay, wenn jemand Mandatsträger oder AfD ist in einem Parlament, kann er nicht am Rambo stehen. Und das ist das, was wir als Katholikenrat mit dem Bischof in der Verkündigung stehen. Das heißt ja nicht, dass wir mit keinem reden wollen, aber das ist das, was in Trier, Trier war das, glaube ich, jetzt, zu diesem Problem dann geführt hat. Das heißt schon Farbe bekennen. Wenn ich, da stehe ich auch dazu, und da steht auch der Rat dazu, nicht ausschließen, aber Farbe bekennen. Es muss irgendwo auch sein, das geht nicht. Dazu stehe ich.
Vielleicht ein kleines Beispiel bei uns aus der Gemeinde. Wir Vorstellung gesessen, was können wir machen vor der Wahl. Ich habe gesagt, ich habe jemanden kennengelernt hier, Omas gegen Rechts, die könnten wir einladen. Da gab es erstmal eine große Diskussion, wie politisch können wir sein als Gemeinde. Ja, ich bin jetzt kein Vorsitzender, ich müsste dann erstmal einen Antrag an den Pfarreirat stellen. Und naja, die sind ja vielleicht auch politisch, da gab es erstmal Diskussionen, unser Vorsitzender ist ein Richter, der kannte die Person auch, naja, große Vorurteile. Nee, machen wir erstmal nicht, aber dann habe ich gesagt, naja, Pfarreirat ist zuständig. Gut, die haben diskutiert, naja, wir machen dann mal einen Beitrag im Gemeindebrief. Da habe ich gesagt, was ist das denn? Habe gesagt, nochmal in Gemeinde, habe ich den Vorsitzenden vom Pfarreirat nochmal angerufen und habe gesagt, du, wir gründen eine Arbeitsgruppe jetzt zu dritt, überlegen uns, was können wir machen vor den Wahlen. Wir haben ruckzuck, die Caritas hat das schon vorgeprescht, haben gesagt, wir beteiligen uns als weltoffenes Thüringen, sind wir jetzt Mitglied auch mit dabei, jetzt sind große Plakate, auch das Banner hängt. Und wir haben gestern, sage ich mal, auch den letzten Beitrag, wir müssen, ich sag mal, mehrere Redner auch, wo wir Gesprächsrunden anbieten, unter anderem habe ich auch die Aktion aus Dresden-Sachsen, haben auch Material gestellt, dass wir dann gerade auch diese drei Schlagworte darum so ein bisschen was da darunter auch machen. Wir haben Bobit eingeladen zum Argumentationstraining, eine Veranstaltung. Wir haben vom katholischen Büro Erfurt, kommt jemand, macht was zum Thema Demokratie. Und so haben wir drei Veranstaltungen im August vor den Wahlen, wo wir auch aus der Gemeinde einladen, wollen aber auch öffnen. Wir haben die evangelische Kirche mit dabei. Das heißt, wir machen eins im Augustinerkloster Gotha, eine Veranstaltung bei uns. Und so haben wir, sag ich mal, verschiedene Möglichkeiten zu unterschiedlichen Themen. Und es kommt auch bei uns aus unserem Reihen. Und ich sag mal, ich bin ein bisschen stolz, dass wir auch gesagt haben, okay, wir aus dem Kirchvertrag, wir machen da was und setzen uns so ein bisschen durch und zeigen da auch so ein bisschen klare Kante.
Gibt es noch eine weitere Anmerkung? Fragen? Gab es noch eine?
Ich bin der Mann von der Frau Fatih. Heißt Wolfgang und ich war am Anfang ein bisschen irritiert über den Ansatz mit den, ja, wie soll ich das sagen, wie sollen wir uns als Katholiken verhalten? Sind wir noch weiter in der Gesellschaft tragfähig oder wichtig? Spielen wir eine Rolle noch? Ich bin auch ein Kind der DDR, wie Sie, und haben es auch erlebt, wie man als Christ in der DDR gelebt hat, wie man da behandelt wurde, wie man da unterdrückt auch wurde teilweise, und habe aber jetzt das Gefühl, wir werden eigentlich noch mehr gebraucht als damals. Also es ist eigentlich wichtiger denn je, dass wir als Christen leben wie Christen. Und das auch rüberbringen und das auch vor allem auch an. Ich lebe in einem Umfeld, das sehr, sehr, sehr atheistisch ist. Also ich kenne eigentlich in meinem Arbeitsumfeld so gut wie niemanden, der ähnliche Einstellungen hat wie ich, ähnlichen Glauben. Und das ist für mich besonders schwer, aber besonders, ich finde es besonders wichtig. Ich falle jetzt immer mehr auf durch mein Verhalten. Stelle ich fest, allein durch das Verhalten falle ich auf als Christ. Und das finde ich wichtiger denn je. Sogar wichtiger als früher.
Kann ich dir nur zustimmen und sagen, ganz, ganz wichtig. Bekenntnis zeigen. Sie hat mich vorgestellt, wir engagieren uns für Indien und Äthiopien. Wir haben 20 Jahre, wir machen das nächstes Jahr 30 Jahre. Nach 20 Jahren war es im Dorf so, auch im Eichsfeld, die Hürse dazu, als zugezogener wird es natürlich schwierig. Da gab es eine Situation, Kirmesfeier, nach dem Kirmeshochamt, Gruppenbild mit den Vereinen vom Kriegerdenkmal vor der Kirche. Und wir haben uns immer, ja, in den Partnerschaftskreis, wir sind weder Karneval noch Feuerwehr, so. Und dann kam einer vom Karneval zu meiner Frau, schnappte sie, und dann gehört doch dazu. Ihr gehört dazu. Es hat lange gedauert. In den Corona-Zeiten haben die Gemeindearbeiter um den Spielplatz so eine Holzbretterzaun drum gebaut. Und in diese Bretter haben sie eingeschweißt, eingesägt, 2020 einfach, was war, Kirchwort des Lebens, St. Valentin, St. Martin, Heimatverein, Chor, Indienpatenschaftskreis. Nicht aufgeben, sich einbringen. Ich sag immer, auch wenn Leute ins Eichfeld kommen, erwarte nicht, dass die auf dich zukommen. Du bist wie ein, das war vor 40 Jahren in der KSE so, wo ich gesagt habe, also den neuen Studierenden, bring dich ein, fahr eine Woche nicht nach Hause. Und das ist im Leben immer wieder so.
Du hast noch eine letzte Frage. Stellen Sie sich auch bitte kurz vor.
Ja, ich komme vom Stadtrand von Berlin, aus einer katholischen Gemeinde, der es zum Glück noch keine Polarisierung gibt. Aber schlimm ist die Polarisierung meiner Nachbarschaft. Der eine Nachbar ist Putin-Freund, der andere Putin-Feind. Ich bin mit dem Putin-Kritiker in Berlin unter Linden gewesen, bei der russischen Botschaft. Wir waren eine winzige Gruppe hier. Das findet wenig Anhänger. Aber dafür kann ich vier Putin-Freunde mit Namen nennen. Ja. Also ich habe Angst auch was für die Zukunft.
Also die Angst vor der Zukunft, die müssen wir hier in den nächsten 3 Tagen versuchen, dass wir die verlieren. Du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes weite Hand. Wissen Sie, ich bin jetzt 3 Tage mit dem äthiopischen Bischof zusammen. Der hat heute Morgen ein Interview Domradio gegeben und den Funkemedien. Und er hat einen Satz gesagt, auch die Eltern, die zu den Schwertern greifen, haben auch keine Zukunft für ihre Kinder. Es werden gerade Generationen ausgelöscht. In der Ukraine, in Russland, in Äthiopien, in den ganzen vielen Kriegen, die wir nicht haben. Und die Hoffnung dieser... Ja, der Herr Fabian Klaus hat ihn gefragt, was blieb denn den Äthiopiern? Nichts, Krieg, Corona, Heuschrecken, alles richtig schlecht. Da hat er gesagt, das Einzige, was blieb, ist Gott. Du klammerst dich an den Strohhalm. Und mir hat mal einer in Afrika gesagt, über Plattdeutsch übersetzt, ich lebe dieses Scheißleben, weil ich ja das Leben nach dem Leben glaube. Das macht, das ist der einzigste Sinn. Wir Menschen sind nicht in der Lage, hier ein gerechtes Leben zu führen. Die Äthiopier sagen, die Afrikanische Union hat uns vergessen, die EU hat uns vergessen, alle haben uns vergessen. Nur wirklich. Und das, daran glaube ich. Und das ist meine Hoffnung. Daraufhin lebe ich. Ich hoffe, ich mache es noch eine Weile. Aber ich gehe davon aus, da etwas danach und the heaven is open. Ist so wonderful phrase. So sehen wir es ja in Gospel.
Ich würde gerne noch zu Ihrer konkreten Situation sagen. Ne? Dass, also menschlich ist das natürlich total zu verstehen, also, dass diese Sorge da ist. Oder das hört man ja, oder nimmt man bei sich selber wahr, hört man an verschiedenen Stellen, dass Menschen sagen, oh, jetzt wird es wirklich brenzlig. Ja? Also es ist wirklich. Aber ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man dieser Angst, die erstmal menschlich ist, aber einen zu großen Raum einräumt. Weil diese Angst lässt einen das vielleicht auch anders einschätzen. Also ich glaube, dass es noch lange nicht so weit ist, dass die Mehrheit der Menschen tatsächlich eher die Putin-Freunde sind hier in Deutschland. Und selbst wenn es so wäre, es lässt sich aus der Ferne natürlich viel einfacher dort Freund sein, als wenn ich dort vor Ort wäre und mit den Konsequenzen umzugehen hätte. Das sieht immer dann nochmal ganz anders aus, wenn es mir nahe kommt. Und es gibt dieses Konzept der Kipppunkte, ne? Und gerade auch das ist wieder so ein Mechanismus der Populisten und derer, die versuchen zu polarisieren, die spielen genau dann, also unter anderem damit, dass solche Kipppunkte erreicht werden, dass ein Klima entsteht oder auch eine Denkweise entsteht, in der diejenigen, die eine, in dem Fall eine demokratische, eine weltoffene Haltung haben, das Gefühl kriegen, sie sind in der Minderheit, sie werden immer weniger. Und die anderen, die diese andere Meinung haben, nämlich die populistische, die freiheitsbeschränkende, die kleinmachende, die werden scheinbar immer mehr. Und das ist im ersten Zugang ist es gar nicht tatsächlich der Fall, aber der Eindruck entsteht. Und je mehr der Eindruck entsteht, umso mehr ziehen sich dann Menschen wie Sie vielleicht zurück und sagen, okay, ich bin, und umso mehr kriegt diese andere Meinung auch im Raum. Das sind dann, also wir müssen es dann genau andersrum machen, so wie Sie gesagt haben, Herr Salzmann, gerade dann laut die andere Position sich verbünden, die andere Position beziehen, damit eben, wenn es in die andere Richtung kippt.
Und die ist, also wir haben das noch lange nicht überschritten, wir haben natürlich Regionen, wo es vielleicht 60% ist, weiß ich gar nicht, ne? Aber in Gesamtdeutschland und auch an vielen Stellen sind die Mehrheit der Menschen demokratisch unterwegs und wollen auch ein demokratisches Gemeinwesen haben und da müssen wir entsprechend laut sein.
Mein ganz kurzes Schlusswort, ich versuche mich ganz kurz zu halten, Herr Salzmann hat es gesagt, ein paar Mal Farbe bekennen. Die ganz große Politik können wir nicht ändern, aber wir sollten nicht aufhören, für Menschlichkeit zu werben, Empathie zu werben. Und die Frage, die wir uns immer stellen, auch bei den Wahlen, wenn wir mit Menschen sprechen, und da mache ich nochmal ein bisschen Werbung für die Liga-Kampagne, in welcher Gesellschaftsform wollen wir leben? In der die Mundwinkel oben sind, wo man auch mal lächelt, oder wenn man mit gewissen Vertretern dieser Partei spricht, da denkt man immer, jeden Tag regnet es, immer die Mundwinkel ganz weit unten. Diese Grundfrage sollten wir uns alle stellen und ich denke mal, ja.
Damit wollen wir jetzt schließen. Gestern bei dem Podium hier ist noch ein schöner Satz gefallen, der hat bei mir noch so ein bisschen nachgeklungen. Und zwar, wir Christen, wir sind ein Teil der Gesellschaft. Wir sind nicht gegen die Gesellschaft, sondern wir gestalten die Gesellschaft mit. Und Zusammenhalt, ein anderes Wort für Zusammenhalt, könnte Liebe sein. Die Liebe Gottes, die sein Auftrag an uns ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und zur Liebe gehört auch Vergebung. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Und wer noch Gesprächsbedarf hat, kann vielleicht mit uns Einzelnen noch sprechen. Unsere Zeit ist um. Ich danke Ihnen, dass Sie hier auf dem Podium alle dabei waren, dass wir in so einer großen Runde auch hier auf dem Podium doch sitzen konnten. Und danke fürs Zuhören.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.